Deutschland ist so tech-skeptisch, dass es ihnen manchmal wehtut. Wenn einmal so eine Technologie erfunden worden ist, die geht ja nicht mehr zurück in die Genie-Bottle. Ne? Das ist da, das lebt, das bleibt, das wird weiterentwickelt. Und dann so diese Arroganz oder Naivität zu haben, dass man entscheiden kann, ob es das gibt oder nicht, finde ich faszinierend, um es mal milde auszudrücken.
Ihr habt keine Vorstellung davon, was Felix, Katharina und ich alles unternommen haben, um unseren heutigen Gast in den Podcast zu bekommen. Das war kein Sprint, das war kein 200-Meter-Lauf. Am Ende war es wirklich ein Marathon von E-Mails, von Telefonaten, von Kontaktanbahnungen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Margret Wenbachers an den Start bekommen. Margret war lange Zeit Partnerin bei der bekanntesten Wagniskapitalfirma der Welt, Andreessen Horowitz, sitzt in Kalifornien im Menlo Park, um genauer zu sein. Und sie gilt als wirklich eine der besten Silicon Valley Insiderinnen, auch wahnsinnig gut vernetzt. Und es heißt sogar, sie hat den Mythos vom Silicon Valley erfunden. Sie hat nämlich lange Zeit auch eine PR-Firma in Silicon Valley geleitet und geführt. Ja, und jetzt ist sie heute bei uns im Podcast und um genauer zu sein, im Wohnzimmer bei Felix. Und die beiden sprechen eine ganze Stunde. Wir sind wahnsinnig froh und wir möchten euch auch direkt in den Podcast reinschicken. Wenn ihr irgendwas habt, Feedback zu unserem Podcast, Feedback zu dem Gespräch, Fragen an Margret, Fragen an mich, Fragen an Felix oder Katharina, bitte schickt sie durch und ja, lasst es uns wissen und habt viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Margret Wenbachers.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
Toll, dass du zu uns gekommen bist. Ich dachte zu uns, weil du sitzt bei uns zu Hause, bei Christina, mir und den Kids im Wohnzimmer.
Ich habe gerade die wunderschöne Dachterrasse bewundert. Das ist ein Juwel, sowas in einer Stadt wie New York zu haben. Das ist super.
Allerdings. Und du kommst woher gerade?
Ich komme gerade von meinem Zuhause in Soho, meiner Wohnung in Soho, die zurzeit ein Schlachtfeld ist, weil meine Tochter gerade im Umzug sich befindet. Sie geht vom Internat aufs College und werden Sachen aussortiert, Sachen neu gepackt, Bettwäsche, Klamotten, dies und jenes. Und Sonntag fahren wir nach Evanston in der Nähe von Chicago, wo sie dann studiert.
Du wirst Empty Nester.
Ja, aber ich bin eigentlich schon Empty Nester. Sie wollte ja unbedingt aufs Internat. War auch eine gute Entscheidung für meine Tochter. Es hat ihr sehr gut gefallen. Und dann war sie an der Ostküste und ich bin dann so ein bisschen zu einem Nomaden geworden. Ich zahle jetzt meine Zeit zwischen Jackson Hole, Wyoming, was wahrscheinlich viele Deutsche überhaupt nicht kennen, und der West- und der Ostküste.
Okay, das heißt, du hast drei zu Hause in Amerika?
Zwei. In einem, da gehe ich zu Besuch.
Okay. Und dann hast du auch noch Deutschland. Du kommst aus dem Rheinland, man hört es auch ein bisschen.
Ja, ja, das wird mir immer gesagt. Ich glaube, ich habe weniger Akzent auf Englisch, als ich auf Deutsch habe. Ja, ich bin aus dem Rheinland. Ich bin ganz in der Nähe von der holländischen Grenze aufgewachsen. Also man kann zu Fuß nach Holland und mit dem Fahrrad nach Belgien fahren. Das ist eine Gegend, die heißt Selfkant. Das ist die westlichste Ecke Deutschlands. Und das war ein ganz kleines Kaff. Unsere Telefonnummer war dreistellig. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. 478 oder 678, keine Ahnung. Ja. Und es waren, also nicht so ganz klein, also es waren mehrere Dörfer, die waren alle so zwei Straßen lang.
Und von dort bist du aufgebrochen in die große Welt und darum geht es heute. Und ich freue mich so riesig, dass du da bist. Denn Margret, ich glaube, ich jag dir schon hinterher, bestimmt seit 3 Jahren oder so, und habe immer gehofft, wann kommt Margret, die spannendste, vielleicht die mächtigste Deutsche im Silicon Valley, mal in den Podcast. Und du hattest einfach sehr wenig Zeit. Jetzt hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Warum hast du jetzt Zeit zu podcasten?
Ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich arbeite gerade am dritten Kapitel meiner Karriere und jetzt habe ich ein bisschen Zeit und ich habe mir eine Pause versprochen, weil ich habe in irgendeiner Art und Weise, irgendeiner Form im Grunde genommen jeden Tag gearbeitet, seitdem ich 23 bin. Und ich freue mich, habe ein bisschen Angst davor, aber ich freue mich mal einfach keine Meetings zu haben. Ich möchte mal, weiß ich nicht, ein paar Monate keine Meetings haben. und weiß ich nicht, einen Kochkurs machen oder irgendwas ganz Spontanes.
Du bist mir über den Weg gelaufen. Ich habe zum ersten Mal von dir gehört, weil du für Andreessen Horowitz, diese sehr, sehr bekannte Investmentfirma aus dem Silicon Valley, eine ganze Zeit lang, fast von Tag 1 bis heute, der Grund bist, warum diese Firma so bekannt geworden ist. Eine unglaublich gute Kommunikationsstrategie. Die erste Investmentfirma, die ihren eigenen Podcast, ihren eigenen Newsletter, ihre eigene eigentlich Medienimperium aufgebaut hat. Aber du hast ja gerade gesagt, das dritte Kapitel deines Lebens beginnt jetzt. Das zweite nehme ich mal an. Darüber sprechen wir noch länger. Was war denn das erste? Wie ging es denn los bei dir? Du hast gesagt, du arbeitest seit du 23 bist.
Ja, also könnte auch eher sein. Keine Ahnung. Also ich bin in einem kleinen Dorf da aufgewachsen. Wir waren sehr bescheiden finanziell. Ich hatte gedacht, oh, ich kann nicht jahrelang studieren, wie das in Deutschland so ist. Dann bin ich auf eine Sekretärenschule gegangen und sollte eigentlich dreisprachige Sekretärin sein. Habe ich auch abgeschlossen. Ich konnte damals, weißt du, was Steno ist? Mhm. Ja, Stenografie auf Französisch und Englisch. Was kein Mensch mehr benutzt.
Kannst du das noch?
Ich könnte es wieder lernen.
Du könntest jetzt hier live mit... Wenn du wolltest.
Ja, also ich konnte das früher wirklich gut. Auf jeden Fall bin ich so in die Tech-Branche gefallen. Einfach aus Zufall. Ich habe für jemanden Zeitarbeit gemacht während der Schulferien oder Studienferien, Ausbildungsferien, um genau zu sein. Und da war ein Mann, der hieß Eberhard Witte und sagte, wenn Sie fertig sind mit der Sekretärenausbildung, dann rufen Sie mich an. Habe ich erstmal nicht gemacht. Ich wollte nach Spanien, weil mein Spanisch nicht so gut war wie mein Englisch und Französisch. Und dann haben eine Freundin von mir und ich, wir haben fast ein Jahr lang auf Mallorca gearbeitet und haben da an einer Schule unterrichtet. Wir haben Deutsch- und Englischunterricht gegeben für Leute, die im Tourismus arbeiten. Und die Trinkgelder sind natürlich besser, wenn man die Bestellungen in der Sprache aufnehmen kann. Und weißt ja, Mallorca ist ja ein Touristennest.
Bist du ganz unbekannt für die Deutschen?
Voll von deutschen und englischen Touristen.
Das heißt, du konntest deine Vielsprachlichkeit da voll ausleben.
Ja, und ich habe also eigentlich umsonst Spanisch gelernt, weil ich Spanien unterrichtet habe. Das waren fast alles Erwachsene, obwohl im Sommer waren es so Kinder, was ganz anders ist. Ich habe da sehr viel gelernt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel über meine eigene Sprache gelernt. Deutsch ist sehr kompliziert. Wenn man nicht damit aufwächst, ist es so ein bisschen wie ein Schachbrett aufbauen, bevor man einen Satz sagen kann. Es gibt ein sehr lustiges Buch vielleicht für dein Publikum, weil die Deutsch und Englisch gewandt sind, von Mark Twain. Und der Titel des Buches kann man in einer Stunde lesen und laut lachen. Und das heißt The Awful German Language. Mark Twain hat nämlich mal eine Zeit lang in Mannheim gewohnt und wollte dann die deutsche Zeitung lesen. Und es war eine Katastrophe, weil er sagte, man muss erstmal die Seite umblättern, um rauszufinden, was endlich passiert ist, weil das Verb oft am Ende ist. Ne? Ja. Das ist ein sehr amüsantes Buch.
Burkhard Bilger, den wir im Podcast hatten vom New Yorker, den du, glaube ich, gehört hast, die Episode, der hat sich darüber ja auch aufgeregt. Diese Schachtelsätze, die einfach nicht enden und du wartest als Amerikaner. Was will er denn?
Ja, genau. Ist das für Amerikaner, da wird die Geduld sehr, sehr geil.
Und dann warst du also auf der Ferieninsel?
Als ich aus Mallorca zurückkam, habe ich zuerst mal Zeit und Arbeit gemacht, um einen richtigen Job zu finden. Und wer ist der zweite, glaube ich, Zeitarbeitsjob? Eberhard Witte. Und der war dann der deutschsprachige, die German-Speaking Region, der war so der Geschäftsführer von einem Tech-Startup, das hieß Ardent Computers. Und das...
Welches Jahr sprechen wir da?
Das war, glaube ich, 1988
das oder ist also, 89. Gibt es da schon Internet? Ja.
Nein, es gab Internet an Unis.
Okay.
Ne? Aber das ist, es gab früher, war die Architektur von einem Computer, war das alles integriert. Jedes hatte ein Chip, ne? Sein eigenes Betriebssystem, die eigene Softwareprodukte, alles. Ne? Hardware und Software, das war alles integriert. Zuallererst gab es Supercomputers und die gab es nur an Unis, die kosten viel Geld, man musste ein neues Gebäude bauen, um das Ding da reinzubringen. Und das waren die ersten Mini-Supercomputers und die waren kleiner, gewandter, billiger, die konnte man also viel leichter verkaufen, aber die waren auch alle so vertikal integriert mit einem eigenen Unix, mit einem Geschmack vom Unix-Betriebssystem und so weiter und so fort. Das ist alles ewig her. Auf jeden Fall habe ich dann für ihn gearbeitet und ich habe mich so ein bisschen hochgearbeitet. Ich durfte dann Marketing für die europäische Region machen.
Okay.
Und da habe ich meinen Green Card Husband kennengelernt, ein sehr netter Mann, Daniel Green. Und wir haben jetzt die erste Zeit lang in Frankfurt gearbeitet für diese Firma. Er hatte diese 3D-Software, diese Modellierungssoftware geschrieben, die Unis brauchten, um Moleküle zu visualisieren und all so ein Zeugs.
Und was meinst du mit Green Card Husband?
Den habe ich kennengelernt. Wir waren befreundet, waren eine richtige Beziehung. Wir haben zuerst in Frankfurt gewohnt und in Wiesbaden gearbeitet. Und dann wollten wir aber zurück nach Amerika. Und die einfachste Art, zurück nach Amerika zu gehen, ist einfach zu heiraten, weil ich dann automatisch eine Green Card kriege. Anstatt von einem Visum zu beantragen bei einer Firma, dann kann man den Job nicht verlassen und dies und jenes.
Und für dich war das erste Mal Amerika?
Ja. Wow. Erst Amerika. Also ich war mal zu Besuch, aber okay. Mit ihm.
Und dann hast du wie in dem Movie Green Card, habt ihr dann so Fotos gemacht mit Skianzügen und Badehosen.
Okay. Das war eine wirkliche Beziehung. Wir haben zusammen gewohnt und dies und jenes. Ne? Hätten wir ohne den Umzug dann geheiratet? Wahrscheinlich nicht. Aber das machte die Sache einfach sehr, sehr praktisch.
Und suddenly you had a man and a country.
Ja, genau. Neuer Mann, neues Gelernte. Auf jeden Fall, die Firma, bei der ich gearbeitet habe, die hat es nicht überlebt. Die stand in Konkurrenz mit Silicon Graphics. Das ist vielleicht eine Firma, die da noch was sagt. Die haben im Grunde genommen das dann gewonnen. Dann war ich zuerst mal, wir sind 1991 umgezogen. Am 19. Oktober. Jeder kennt sein Immigrationsdatum. Findet man so raus. Wow. Und dann war ich zuerst mal ein Jahr lang arbeitslos. Das war sehr, sehr deprimierend. Und ich hatte, das war so eine Kommerzion. Erstmal, die Firma hatte nicht überlebt. Zweitens, wenn man so als Deutscher nicht in Amerika studiert hat und nicht weiß, wie hier Networking funktioniert, wie man nach einem Job sucht. Ich habe da meine Bewerbung losgeschickt. Ich habe die deutsche Variante probiert. Das funktioniert nicht.
Ja, wir haben viele Gäste im Podcast, die sehr erfolgreich sind in den USA. Und es kommt meistens als erstes Jahr, ich war im Schüleraustausch. Und dann war ich im Studium nochmal da. Und dann war ich, also die konnten was aufbauen.
Mit einer Gruppe.
Du bist komplett blank slate. Neu angefangen, kanntest niemanden außer meinem Freund.
Und der war ein Ingenieur, der konnte mit Networking auch nicht so viel.
Und an welchem Ort seid ihr
in
dann
San
gelandet?
Francisco.
In San Francisco. Mhm. Okay. Und dann hast du so einen Brief Bewerbung losgeschickt.
Ich habe Bewerbung per Brief geschickt und ich wollte natürlich nicht mehr Sekretärin sein. Ich wollte den Marketing machen, aber ich hatte im Grunde genommen nur deutsche Referenzen und das funktioniert in Amerika einfach nicht, dies und jenes. Irgendwann habe ich dann wieder angefangen zu tempen, also Zeitarbeit zu machen. Ich war ein bisschen verbittert über diese ganze Sache, aber dann habe ich einen Job bei einer Agentur gefunden, also eine PR-Agentur und war dann die Sekretärin für ein Team. Aber das war, obwohl der Job scheiße war, das hat mir sehr gut getan, weil ich da endlich Leute kennengelernt habe. Leute, die machen, was ich mache. Und die sind insgesamt eine Frau, der bin ich bis heute sehr dankbar, Wendy DeFudis. Die hat gesagt, weißt du was, ich zeig dir, wie du deinen Lebenslauf schreibst, dies und jenes. Und die ist dann in eine andere Firma gegangen. Und da habe ich mich beworben und sie hat mir geholfen. Hier bewirbst du dich, dies und jenes. Und da habe ich dann meinen ersten richtigen Job bekommen. Und das war eine Firma, die heißt Blanc & Otis. Und da war ich 4,5 Jahre, habe da sehr viel gelernt. Simone und Maureen sind klasse Vorbilder. Und dann haben meine Geschäftspartnerin von Outkast und ich die Outkast Agency angefangen.
Das heißt, ihr habt eure eigene PR-Firma gegründet?
Wir hatten unsere eigene PR-Firma und unser Ziel war einfach, die beste Firma im Tech-Bereich zu sein. Das haben wir auch erreicht, das Ziel. Und ich habe da sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel gelernt, wie man ein Geschäft führt, wie man Personal umgeht, wie man in einem Upcycle und auch in einem Downturn operieren muss. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Warum ist denn Storytelling in Tech so faszinierend für dich?
Tech ist im Grunde genommen eine andere Art und Weise auszudrücken, dass die Leute an der Zukunft arbeiten. Und das finde ich faszinierend, interessant, wichtig. Ne? Die Zukunft verspricht besser zu sein als die Gegenwart, obwohl manche Leute vor den Tech-Veränderungen Angst haben, ist immer, keiner will zurück auf den Bauernhof, ne, und mit der Hand die Felder bearbeiten. Und vor 100 Jahren waren das über 90% aller Jobs waren.
Wenn dann nur für ein Wochenende. Wellness-Retreat.
Ja.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Relax in style as you receive two complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit malsemoore.com/creditcards to learn more.
Du hast diese Firma verkauft für, ich habe im Netz gelesen, 10 Millionen US-Dollar.
Ungefähr, undisclosed, aber ja, ungefähr so in dem Bereich.
Muss ja für dich ein irrer Moment gewesen sein. Was hast du denn dann gemacht damit,
mit dem ganzen Geld? Zuerst mal wollte ich nicht verkaufen. Karen sagte, nee, wir machen das. Dann haben wir so ein bisschen Geld, dann haben wir ein bisschen ein Sparkonto und ein bisschen Sicherheit, weil diese Taxi, diese Cycles, die sind, es gibt halt Cycles, ne? Manchmal ist es rauf, manchmal ist es runter. Und wenn man eine Stunde in Rechnung stellt, ist man da sehr davon abhängig, wie die Zyklen laufen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und die Firma, an die wir verkauft haben, war genau der richtige Partner für uns, weil die wollten einfach gute Firmen besitzen, aber die nicht alle mergen. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Ja, also sich gegenseitig vereinnahmen, ja, aufkaufen.
Ja, genau. Und dann haben wir das Geschäft weitergeführt, wie wir es so geführt hatten. War eine sehr gute Erfahrung. Und irgendwann habe ich dann Ben und Mark kennengelernt. Und die haben mich dann interviewt, nichts gesagt. Und dann
Ben Horowitz und Mark Andreessen, für alle, die sich fragen, wer sind diese Jungs?
Ja, Ben und Mark.
Wie hast du die kennengelernt?
Es gab eine Geschäftsführerin von einer Tech-Firma, die wollte Outcast einstellen. Aber wir hatten damals Facebook als Kunde und Facebook hat gesagt, nee, das ist ein Konflikt. Wir machen vielleicht irgendwann mal auch solche Software. Machen wir nicht.
Das war jetzt super early Facebook. Das ist Facebook als kleine Firma. Wir sprechen von wahrscheinlich den Nullerjahren. 2000.
Facebook ist so schnell gewachsen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt es war, aber es war schon das Facebook, was man heute kennt. Aber vor der IPO und
das war, also ich glaube, ich bin 2005 auf Facebook gelandet. Da war das wirklich so College-Studenten.
Ja, ich würde mal sagen,
ich kennengelernt habe.
Wurden Kunden vielleicht 2006, 7, 8 so oder sowas. Auf jeden Fall hat diese Geschäftsführerin dann Mark angerufen und gesagt, hör mal, kannst du nicht Mark Zuckerberg anrufen, ne, und das Problem lösen? Und ne, Mark, glaube ich, würde nicht politisches Kapital an jemanden ausgeben, den er nicht kennt, ne, für irgendwas, ne, und Facebook war Facebook. Aber er hat dann gefragt, was sind das denn für Leute? Und so wurde ich per E-Mail mit Mark verknüpft. Und dann habe ich mich mit Ben Horowitz und Mark Andreessen getroffen in so einem Café. Das war zu der Zeit, da hatte Mark Vorstand bei Facebook und hatte andere Vorstandsjobs und war so ein Angel-Investor. Ne? So Leute, die relativ kleine, sehr, sehr frühe Scheck schreiben. Aber der hatte keinen Job, keinen festen Job. Und Ben hatte gerade die Firma Opsware, die er mit Mark gegründet hatte, an die Firma HP verkauft und hatte auch keinen Job. Und also die haben mich dann so interviewt, ne, 1000 Fragen gestellt, dies und jenes, haben gesagt, danke. Und ich denke, was wollen die? Dann habe ich gedacht, okay, das sind Angel-Investoren, die wollen wahrscheinlich irgendwie eine Firma empfehlen können. Ne? Und dann riefen sie 6 Monate später an, wir wollen was mit dir besprechen. Und dann haben wir drei uns getroffen, haben gesagt, okay, wir wollen eine Venture-Firma gründen und mit 300 Millionen als Startkapital, die wir eintreiben müssen. Und wir möchten, dass du uns mit der Launch hilfst von der Firma. Und das war, ich glaube, 2008. Da war ja
die Immobilienblase ist geplatzt. Also Riesenwirtschaftskrise in den USA.
Riesenwirtschaftskrise in den USA.
In New York waren die ganzen Hochhäuser leer. Ja. Leute sind ausgezogen.
Ja, es war katastrophal schlecht. Und ich habe dann nur gesagt, 300 Millionen, ihr zwei habt ja die Zeitung gelesen. Aber die zwei waren optimistisch, sie hatten auch recht. Und dann habe ich dann, als ich noch bei Outcast war, habe ich dann die Firma gelauncht. Wir hatten Titel, Artikel Fortune Magazine und.
Was war die Headline? Was war das erste, was verkauft
hat? Ich glaube, das Foto war Mark auf der Titelseite, weil Mark damals einfach noch viel bekannter war als Ben. Ne? Und er zeigte so den Finger und ich glaube, der Titel war I Want You oder irgendwie sowas. Ne? Und das war so
Uncle Sam,
das war so ein Taker von diesem berühmten Uncle Sam Foto. Und als die haben da Foto, dann habe ich gesagt, habe ich drauf gewettet, stimmte auch. Ja, und dann sind wir weiter. Ich habe dann die Firma vertreten als mein Kunde.
War dein Kunde.
Und irgendwann haben sie angerufen, hatten die irgendwas verbockt mit der Presse und haben sie angerufen und gesagt, weißt du was, komm doch Vollzeit. Und dann habe ich mir das eine Zeit lang überlegt und in der Zeit, zeitgleich, war auch unser Earnout beendet im Abkassgeschäft. Das können wir noch erklären, wenn das nötig ist. Und dann habe ich gedacht, als Marketingaufgabe war das interessant, ja. Weil nämlich, das hört sich jetzt lachhaft an, aber damals, die Liste der Top 5 Firmen, die veränderte sich nicht. Das war 20 Jahre lang dieselbe Liste. Das war Kleiner Perkins, Sequoia, Greylock, Excel, Benchmark. Fertig.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Katharina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Die 5 Firmen, zu denen man ging als Gründerin, als Gründer, um genau. zu fragen, wollt ihr in mein Startup investieren? Also, die waren immer dieselben. Waren auch, glaube ich, auf derselben Straße?
Ja, Sand Hill Road. Das ist, die Straße ist sehr berühmt bei Unternehmern. Sand Hill Road ist
Sandhügelstraße.
Ja, genau. Sandhügelstraße ist in einer Kleinstadt südlich von San Francisco, die heißt Menlo Park. Und da sind die ganzen Firmen, sind die auch heute noch. Die haben jetzt heute oft viel mehr Büros und die sind die heute noch. Die Liste verändert sich nicht. Und man denkt ja, okay, wenn man Nummer 20 ist, wie schlimm ist das? Die Top-Unternehmer, die Top-Tech-Gründer, die haben wirklich die Qual der Wahl. Die können sich aussuchen, von wessen Geld sie annehmen. Und wenn man eine Top-Firma sein will, dann muss man also Zugang zu diesen Deals haben. Und wenn man nicht in den Top-Firmen 5 ist, dann sieht man die Deals oft gar nicht, ne? Und das heißt nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt, ne? Leute vertun sich, die besten VCs, ne, sagen, okay, ich will da nicht drin investieren und dann irgendjemand geht das an eine VC-Firma, die ist Nummer 20. Aber die Grundregel ist, wenn man nicht so in der Liste ist von den Top 5, sieht man diese Deals fast gar nicht. Und da wir angefangen haben, ohne irgendwie ein Portfolio, also ohne, wir konnten normalerweise, ich trete einen Schritt zurück. Normalerweise wird eine VC-Firma gegründet, in dem mehrere Partner von einer anderen Firma kündigen und was Neues anfangen. Und die haben den Vorteil, wenn die zu diesen Limited Partners gehen, um Geld einzutreiben, die sagen, ich habe da investiert, da investiert, da investiert. War vielleicht bei einer anderen Firma, aber ne, die können da was nachweisen. Das hatten wir nicht. Wir mussten also uns irgendwie anders interessant machen, um aufregend interessant zu sein für diese Top-Gründer, dass die uns ein Meeting geben würden. Und das haben wir gemacht, indem wir viel Presse gemacht haben, Fortune-Artikel, dies und jenes. Aber wir haben auch von Anfang an uns erklärt. Wir haben erklärt, wie wir über die Welt nachdenken, was wir von der Zukunft halten, was für Tech-Trends sicher sind. Sind wir in einer Internetblase oder nicht, dies und jenes. Ne? Und ich glaube, das gab den Unternehmern irgendwie ein Bild von uns, ohne dass sie uns kennenlernen mussten. Und
das war deine Idee?
Das ist immer, ne, das haben wir alle zusammen. Also wir drei haben das alle zusammen gemacht.
Warum heißt die Firma nicht Andreessen Horowitz Venmachers?
Weil erstmal bin ich kein General Partner und ich habe sie nicht angefangen. Die zwei haben sie angefangen. Ich war von Anfang an dabei, aber das wäre ein bisschen, wie sagt man, Hubris auf Deutsch.
Ja?
Von meinerseits das zu erwarten. Aber wir haben das alles drei zusammen ausgearbeitet und wir haben viel geschrieben. Und dann 4 Jahre später, glaube ich, kam der Podcast und so weiter und so fort. Und so haben wir uns eigentlich in die Top-5-Liste reingemogelt, ohne die Resultate zu haben.
Weil euer Storytelling so gut ist und war.
Die Storytelling, und die sind beide sehr, sehr talentiert. Ben und Mark, ich hatte also sehr viel, womit ich arbeiten konnte. Manchmal gibt es Leute, die wollen, you know.
Als Kommunikatoren, meinst du? Oder?
Ja, die haben einfach viel zu sagen. Ja? Also wenn man Thought Leader sein muss, muss man irgendwie Thoughts haben. Ne? Man muss schon irgendwie irgendwelche Gedanken haben und sie ausdrücken können. Das konnten die beide sehr gut und sie waren willens. Sie haben gesagt, okay, Marketing ist ein First Class Citizen, sagt man auf Deutsch, also ein Mitbürger ersten Grades, also nicht so ein Nachgedanke. Und das hat wirklich gut geklappt. Ne? Und wir haben das immer weitergemacht, weil die Resultate, die findet man sehr, sehr viel später raus in unserem Geschäft. Ne? Man gibt irgendjemandem Geld, man investiert Und dann dauert es so 8 bis 14 Jahre, ehe man rausfindet, ob man recht hatte. Ne?
Du hattest ja dann zu der Zeit selber zum ersten Mal Geld in deinem Leben durch den Verkauf der Firma, richtig viel Geld. Hast du das dann auch in die Firma investiert oder was hast du damit gemacht?
Ja, wie das funktioniert, ist, die Leute, die uns das Geld geben, dass wir dann investieren. Ne? Wir treiben so Fonds ein. Ne? Die Leute, die heißen Limited Partners. Und ich bin auch gleichzeitig ein Limited Partner in meiner Firma.
Das heißt, dein Geld steckt
also
auch mit
mein
in...
Mein Geld steckt drin und ich kriege dann
was
bei uns Carry heißt. Yes.
Das heißt, du musst dir um deine Rente jetzt nicht so große Gedanken machen, oder?
Nee, also ich habe hart gearbeitet. Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Also ich bin nicht in einer Situation, wo, oh mein Gott, wo kommt der nächste Scheck her?
Weil du wirst ja wahrscheinlich auch, wenn du jetzt nicht mehr so viel in der Firma Zeit investierst, bist du ja weiterhin anteilig
die Firma
beteiligt und kriegst wahrscheinlich jedes Jahr
das ist irgendwie
Geld.
Mein nichtmenschliches Kind. Ne? Also da, wenn man 15 Jahre in was investiert, habe ich beides bei Outkast gemacht und auch bei Andreessen Horowitz. Das ist irgendwie ein Körperteil oder sowas. Deswegen bin ich ja so gespannt darauf, wie es ist, wenn man keine Meetings hat und, you know, wer Market ist, ohne die ganzen Labels, ne? Ohne die ganzen, ne? Ich bin der CMO da und der Mitgründer da, dies und jenes. Ich finde es echt spannend, das rauszufinden.
Was hast du denn bisher rausgefunden? Wer ist denn die Market?
Ich bin noch mittendrin. Ich mache noch Meetings. Ich habe jetzt so einen Beratungsvertrag. Also ich bin noch mittendrin. Ne? Wir haben jetzt auf 6 Monate geeinigt, damit ich nicht alles abbrechen muss. Mhm. Ne? Aber ich fange auch nichts Neues mehr an.
Okay.
Und das Neue wird dann von anderen Leuten gemacht.
Dein Wikipedia sagt, quote in quote, sie wird in Amerika zur Prominenz gerechnet. Das fand ich einen schönen Satz auf deinem Wikipedia. Was wirst du denn am wenigsten...
Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe meine Wikipedia auf Deutsch
noch nie gelesen. Spricht für dich. Was wirst du am wenigsten vermissen als Partner Emeritus, wie du dich jetzt nennst?
Was ich am meisten vermissen werde oder am wenigsten?
Am wenigsten.
Jedes Bro hat eine Dosis von Bullshit. Ich brauche kein Bullshit mehr zu machen.
Hast du ein Beispiel?
Ach, weiß ich nicht. Da jemand hat seine Gefühle sind verletzt worden wegen jemand im Meeting, dies und jenes. Also so klitzekleine
so
Sachen.
So People Management.
Nee, People Management hat mir echt sehr viel Freude gemacht. Aber so Sachen, die den Prozess verlangsamen und die unnötig sind. Ne?
Okay.
Also einer muss dann noch dies und dann muss er noch jenes. Und ich bin relativ ungeduldig. Ich bin da nicht stolz drauf. Aber Bullshit ist
no
von
Bullshit.
Mir runter.
Not messing around steht, glaube ich, auf deinem Instagram-Profil als eine deiner Selbstbeschreibungen.
Ich bin eigentlich, ich glaube, für amerikanische Verhältnisse bin ich eigentlich relativ ernst gestrickt. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, du bist immer unterwegs. Ich bin sehr, ne, was müssen wir als nächstes machen? Was müssen wir als nächstes machen? Was müssen wir melden? Ich bin dann sehr auf Effizienz und dies und jenes zugange. Und ich glaube, das ist relativ, wahrscheinlich ein bisschen eine deutsche Qualität. Oder ist einfach nur ich, aber... Ich bin null gelassen.
Null gelassen? Machst du irgendwas, um gelassener zu werden gerade?
Ja, viel Hiking. Früher habe ich sehr viel gelaufen, aber mein linker Knöchel wird dann sauer zurzeit. Aber Hiking, ich war jetzt Labor Day, war ich noch in Jackson, dann habe ich 15 Meilen die Berge rauf und runter gelaufen.
Mhm. Wow.
Mit Bärglöckchen. Weil das Bärland ist.
Und Bärspray in der Tasche?
Bärspray auch, aber das ist Jenny Lake, da sind relativ viele Leute. Da sind so stellenweise, wo kein Mensch ist. Und da gab es auch diverse Elche, die da rumhängen, aber die sind nicht gefährlich. Sind launisch, aber nicht gefährlich.
Es kam deiner Persönlichkeit sicher auch sehr entgegen, diese Art von Arbeit. Weil ich glaube, das Tech-Business an der Westküste heißt ja... Nonstop, oder? Weil du arbeitest ja, wenn du aufstehst, haben alle anderen ja schon an der Ostküste in Europa, haben schon ihren Job gemacht. Das heißt, du wachst auf zu einer übervollen E-Mail-Inbox jeden Tag. Mhm. Und wenn du möchtest, wenn du abends lang genug wach bleibst, dann kommt aus Asien oder sonst woher schon wieder Arbeit. Also das ist ja eine gar nicht so einfache Zone der Welt auch, um in so einem Beruf zu sein und überhaupt irgendwo mal abzuschalten.
Ich genieße es, wenn ich in New York bin, weil ich kann dann mein Workout machen, dies und jenes, und dann fängt der Tag an. Und du hast recht, ne? Wenn man in Kalifornien arbeitet, dann das ist mehr so eine ständige Situation, ne? Weil du arbeitest am meisten mit den Leuten zusammen, die in deiner Zeitzone sind. Aber dann gibt es die Leute in New York, Presse in New York, dies und jenes. Ne? Und ja, es ist jede Menge.
Du hast gerade über Bullshit und Meetings gesprochen. Was würdest du sagen, in hindsight 15 Jahre bei Andreessen Horowitz, was ist das verrückteste Meeting, das du erlebt hast?
Das sage ich dir ohne Mikrofon,
ganze Gesicht.
Aber das hat eine deutsche Verbindung, aber ich möchte nicht jemanden peinlich berühren.
Ohne Namen.
So ein sehr bekannter, sehr anerkannter Geschäftsmann kam zu Besuch und hörte sich an, was wir über autonomes Auto fahren. Das ist jemand in der Autobranche. Ich glaube, jeder sechste Job in Amerika, in Deutschland, hängt von der Autobranche ab. Also ein relativ wichtiges Meeting, rauszufinden, ob das Auto, wie man es kennt und mag und dafür bezahlt, ob es in der Form noch geben wird. Ne? Und Mark, der solche Sachen sehr gut erklären kann, hat das erklärt, okay, wenn ich nicht mehr selber fahre, und wie viel liegt mir daran, welches Auto ich mich setze? Das heißt, diese ganze, ne, diese Marke und diese Marke, wie wichtig ist das noch? Und das dauert natürlich mehrere Jahre, aber man sieht jetzt schon.
Wir sehen das jetzt gerade.
Ja. Wenn ich in San Francisco bin, setze ich mich in einen Waymo. Ich würde niemand drüber nachdenken. Das interessiert mich null, dass das ein Jaguar ist. Ne? Und der Typ hört sich das so alles an und da gab es noch, ne, andere Details, dies und jenes. Und sagt dann, ja, nee, aber ich spiele gerne Golf am Nachmittag und ich habe meine Golfschläger im Kofferraum. Ich glaube, das machen wir so nicht. Also völlig, völlig oblivious, wurde man gesagt. Völlig nicht anerkannt, was da wirklich passiert. Und man sieht jetzt, was in der Autobranche passiert. Ne? Was, ich glaube, für Deutschland nicht sehr hoffnungsvoll ist. Ne?
Also was du da erlebt hast, ist die deutsche Hybris, die Arroganz gegenüber
Hybris
Innovation.
Oder einfach nicht verstehen. Oder Deutschland ist so tech-skeptisch, dass es ihnen manchmal wehtut. Ich mache mir ja echt Sorgen darüber, denke ich. Das passiert. Ne? Wenn einmal so eine Technologie erfunden worden ist, die geht ja nicht mehr zurück in die Genie-Bottle. Ne? Das ist da, das lebt, das bleibt, das wird weiterentwickelt. Und dann so diese Arroganz oder Naivität zu haben, dass man entscheiden kann, ob es das gibt oder nicht, finde ich faszinierend, um es mal milde auszudrücken.
Du hast ja über euer Büro und eure Straße ist ja auch ein Pilgerort geworden für Menschen aus der ganzen Welt, auch aus Deutschland. Was hast du denn noch über die Deutschen gelernt? Alleine dadurch, dass du bei dieser Firma warst, wo immer die neuesten Ideen jeden Tag reingespült werden.
Also wir haben früher, mein Arbeitskollege John und er ist Ire und ich bin Deutsche. Ne? Also wenn er irgendeine internationale Delegation kam, mussten wir.
Du sprichst ja auch vier Sprachen. Ich meine, das ist auch nicht so selbstverständlich.
Da arbeite ich dran, während ich Pause mache. Das ist ein neues Projekt. Wir haben immer gesagt, okay, die kommen dann immer hin, ob das Geschäftsführer sind oder Bundestagsabgeordnete oder irgendwelche digitale Minister aus irgendwelchen europäischen Ländern. Die kommen dann immer, wie machen wir in Silicon Valley? Ne? Und das ist eine ganze Liste. Ne? Aber was ich immer gesagt habe, das wichtigste Element ist diese Kultur, diese Risikenkultur. Und die Deutschland einfach nicht hat und ich glaube auch nicht haben will. Kennst du den
Vielleicht auch nicht gebraucht hat lange Zeit.
Ja, war ja alles klar. Und Deutschland hat einen tollen Mittelstand, hat tolle, wenn du irgendwo eine Riesenschraube brauchst für einen riesigen Turbine oder so, dann ist Deutschland dein Freund. Ne? Aber dann hat natürlich China sich sehr entwickelt. Ne? Und dann die ganze Zukunft ist an Software angeknüpft. Ne? Mark hat dieses berühmte Essay geschrieben, Software is eating the world. Software frisst die ganze Welt auf. Und die Theorie dahinter ist, dass im Grunde genommen Software war früher, das waren nur Werkzeuge, die man irgendwo in einem Backoffice benutzte. Ne? Aber jetzt ist Software überall und mehr ist die führende Firma in jeder Branche eine Softwarefirma. Tesla, Software. Rivian, Software. Waymo, Software. Netflix, Software. Amazon, Software. Die haben natürlich also die ganzen Lastwagen und dies und jenes. Aber was die Firmen so führend macht, ist die Software. Und ich habe so einen Chart, da weiß ich über Visio machen, ich schicke es dir später. Da zeigt man, wie viele Softwarefirmen in Amerika gegründet worden sind, die so viel wert sind. Ich glaube, 10 Milliarden oder sowas. Und wie viele in Europa.
Ja, wir haben SAP und dann?
SAP ist, glaube ich, aus den 70er Jahren oder 80er Jahren. Und da gibt es jetzt eine sehr aufregende Firma, die heißt Black Forest Software, aber es ist klitzeklein, Mistral in Frankreich. Paris. Aber die Zahlen sind klitzeklein. Und dann hat die EU natürlich erklärt, dass sie führend in der Regulation sein möchte. Die haben überhaupt nichts zu regulieren. Und jetzt haben wir...
nichts zu regulieren, sagst du, weil zu wenig da ist.
Firmen, ja genau. Und zum Beispiel Facebook hat jetzt entschlossen, das latest LLM gar nicht mehr nach Europa zu schicken. Ist einfach zu kompliziert. Und ich glaube, dass Deutschland und der Rest der Europäischen Union dann weiter und weiter zurückfallen wird, wenn sich da nicht was ändert. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ein großes Problem für die Wirtschaftszukunft.
Wenn du auf diese Zeit jetzt guckst, die du bei dieser Firma aufgebaut hast, die, würde ich sagen, heute wahrscheinlich die bekannteste Firma ist. Ihr seid jetzt nicht auf Platz 20, sondern auf Platz 1. Was würdest du sagen, wann sind deine großen beruflichen Erfolge mit dieser Firma?
Oh, da gibt es jede Menge, aber sowas baut man auf wie ein Haus, Stein nach Stein nach Stein nach Stein.
Kannst du dich noch an Momente erinnern, wo du dachtest?
Ja, es gibt ein paar lustige Momente. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, unser zweiter Deal war ein Kauf von Skype aus eBay raus. Ist also natürlich das Gegenteil von einem Venture Investment. Ne? Und als wir die Firma angekündigt haben, ich glaube, da haben unsere Konkurrenten gedacht, ja, das sind so ein paar Angel Investors und ne, da, also die haben sich eigentlich nicht groß Sorgen gemacht. Und als zweiter Deal kaufen wir eine große Firma aus einer Aktienfirma raus mit Silver Lake und dem kanadischen Pension Fund. Irre Deal, ganz anders. Und da haben Leute gesagt, wie? Da wussten sie eigentlich nicht mehr, wie sie über uns nachdenken sollten. Und da haben sich auch so viele Leute gesagt, okay, ihr habt 300 Millionen unter Management, 50 davon.
Habt ihr gerade ausgegeben?
An eine Firma raus. 2,5 Jahre später hat Microsoft Skype gekauft. Wir haben sehr viel Geld zurückgekriegt.
Das war ein Milliardendeal, oder?
Und, aber von der Presse-Marketing-Seite, aus der Sicht, habe ich gesagt, wie kriegen wir dafür Kredit, dass das schlau war? Und wie kommen wir in die Schlagzeilen rein, ohne Microsofts die Show zu stehlen, ne? Oder ohne die irgendwie alle sauer zu machen?
Was hast du da gemacht?
Und damit nicht, ich hatte damals so einen kleinen Mini Cooper, bin ich von San Francisco nach Menlo Park gefahren. Ich habe Mark Remisen auf sein, bevor der Aktienmarkt aufmacht. Weil diese Deals werden angekündigt und dann geht der Aktienmarkt auf und dann machen die eine Pressekonferenz. Und wie das Ding läuft über Newswire und wir haben systematisch Reuters dann alle angerufen und wir haben allen ein riesen Kompliment gemacht, wie schlau das war von eBay und wie toll das ist von Microsoft und dies und jenes. Und als Resultat waren wir in 80% aller Artikel, die überhaupt geschrieben worden sind. Und es ging ja eigentlich gar nicht um uns. Haben wir ein Geld verdient, aber es ging eigentlich nicht von uns. Und das sind so kleine, geniale Sachen.
Also euer Trick war die Uhrzeit?
Die
früh
Uhrzeit
dran sein.
Und die Leute alle anzurufen und so ein bisschen die Show zu stehlen, aber nicht die Show zu stehlen in einer Art und Weise, dass man seine Partner sauer macht.
Also ihr habt gesagt, okay, ihr kriegt von uns jetzt was Exklusives und dann habt ihr eigentlich nur die anderen gelobt.
Wir haben gesagt, hey, du hast die Nachrichten gesehen, möchtest einen Kommentar.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, okay, das war genial von Microsoft und eBay, die hatten ein Problem, deren gehörte nicht die IP drunter. Die haben das alles erklärt, jeder freute sich. Ne? Mensch, das machen die eigentlich sehr gut aus, dies und jenes. Aber wir mussten es machen, bevor die Artikel geschrieben wurden.
Und als Quote stand, als Source stand natürlich ihr da drin.
Ja, Mark ist dann zitiert worden.
Und aus den 50 Millionen Investment habt ihr wie viel gemacht? 500?
Weiß ich nicht. Und oder? Ich glaube, weil wir zurzeit mit der SEC registriert sind als Investmentfirma, dürfen wir nicht über finanzielle Resultate reden.
Aber es ist schon wahrscheinlich fair to say, dass das mindestens zehnfache Return war.
Nein. Kann ich nicht.
Kannst du nicht sagen.
Das stimmt nicht. Ich kann es nicht sagen.
Okay.
Aber es war ein gutes Investment.
Okay. Und das war euer zweites?
Ich glaube, das war unser zweiter Deal.
Gab es noch einen Moment, wo du sagst, jetzt in Hindsight, das war unglaublich?
Dann gibt es so nostalgische Momente. Zum Beispiel unser erstes Investment, wo wir einen Vorstandssitz hatten und das wo das ganze Baby geboren worden ist, aufgewachsen ist und dann an den Aktienmarkt gegangen ist. Unser erster Deal war Okta. Klasse Team, Todd und Freddy. Das hat lange gedauert. Und das ist so eine Identity Management. Also wenn du irgendwie deine Systeme und deine Applikation sichern willst, dann benutzt du Okta. Und das war, nostalgisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das war das erste Kind, das erste Investitionsbaby, was es geschafft hat, ein IPO zu machen. Ne? Und dann gab es andere, Microsoft hat uns sehr gut getan. Dann gab es andere, wir haben in GitHub investiert. Das ist so eine Art LinkedIn für Coders, wo deren Code auch lebt, wo man die Arbeit sehen kann, ist eine sehr gute Idee, sehr wichtige Idee für die Welt der Technologie, des Softwares. Die ist auch von Microsoft gekauft worden. Das war so eine, ich glaube, unser erster M&A-Deal, der auch erfolgreich war. Es gibt so Sachen und ja, also solche Sachen. Zum Beispiel jetzt, man sieht die Stärke unserer Marke, die Brandstärke in so klitzekleinen Details. Zum Beispiel, jetzt hat jemand angekündigt, dass er kandidieren wird, um Gouverneur von Kalifornien zu werden. Und Kalifornien ist ein wichtiger Staat, viertstärkste Wirtschaft in der Welt. Ne? Die immer noch sehr viele Tech-Firmen sind in Kalifornien. Und die Presseartikel sagten alle, einer seiner Features ist, dass er zweimal Geld von Andreessen Horowitz eingetrieben hat. Das ist die Stärke der Marke, wo der sagt, okay, die lesen alle die Wikipedia-Seite und dies und jenes und die suchen sich dann diese Sachen raus. Ne? Und das sind so kleine Stellen, wo man merkt, das funktioniert. Ne? Weil die sagen, okay, was sage ich über den Typen, dass ihn imposant wirken ist. Ja.
Was ich bei euch beobachtet habe, ich lebe jetzt seit 12 Jahren hier, ist, dass ihr immer sehr früh in neue Medienformen reingeht, bevor das viele andere merken. Also ihr habt vor allen anderen schon Podcasts gehabt, ihr habt vor allen anderen schon Newsletter gehabt, eure Website war immer besser. Das sind deine Ideen. Du hast früh gespürt, was relevant wird an neuen Medienformen.
Ist das ja, ist nicht alles meine Idee. Ich will nicht so als arrogant rüberkommen. Das sind oft, man sitzt in Meetings und dann, weißt du, der Erfolg hat sehr viele Eltern und
Misserfolg
ist ein Waisenkind. Ne? Ja. Von daher will ich nicht sagen, okay, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Das ist einfach sehr kollaborativ. Ich hätte ein Team, das genial ist. Sonal hat den Podcast super, super gemacht. Sie hat das aufgebaut. Ne? Also es ist.
Ich habe gesehen, du hattest auch mal einen Podcast.
Ich hatte eine Clubhouse-Show, die hat Spaß gemacht. Weißt du noch, während der Pandemic,
Clubhouse vor war 4-5 Jahren warst du auf Clubhouse live. Ja. Andreessen Horowitz auch investiert in Clubhouse?
Ja.
Oder? Ja.
Mhm.
Und ihr wart da wahnsinnig präsent, ich erinnere mich noch. Ihr habt, glaube ich, fast täglich Sendungen oder Sessions gehabt.
Wir hatten so many Clubhouse-Shows, war schon fast lustig. Was wir damit kommunizieren wollten, erstmal, Clubhouse war eine klasse Sache als Produkt, aber ich glaube, wo wir anders sind und besser als viele andere Firmen und viele andere Firmen haben das imitiert, ist, wir geben nicht nur Geld. Wir geben unsere Expertise, wir geben unser Network, wir geben uns diesen. Und Clubhouse war einfach eine öffentliche Art und Weise zu zeigen, wie sehr wir unsere Firmen unterstützen. Mhm. Ne? Und wenn du Unternehmer bist und siehst, wow, die machen das für Clubhouse, was machen die sonst noch? Was machen die für Enterprise Software? Das ist natürlich eine gute, auf Englisch sagt man Calling Card, so wie eine Visitenkarte, ne? Eine subtile Visitenkarte.
Du hast ja unglaublich viele Gründerinnen und Gründer erlebt über die Jahre. Wenn die so reinkommen in das Meetingzimmer, da ist ein Conference Room, ihr sitzt da, da gibt es eine Präsentation. Auf was achtest du da in den ersten Minuten?
Wo wir immer nach gucken, ist sort of, ist die Idee richtig für den Gründer und ist der Gründer richtig für die Idee. Also ein Gründer, die haben, Chris Dix nennt das so, die haben so ein Geheimnis. Die haben was rausgefunden, was der normale Normalverbraucher einfach nicht rausgefunden hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Brian Chesky, der Gründer und Geschäftsführer von Airbnb, ne? Der war auf einer sehr guten Designschule. Die wollten in San Francisco eine Designkonferenz. Die wollten da hingehen und es gab keine Hotelzimmer. Und die haben dann eine Wohnung gemietet und tatsächlich Airbnb Air Mattresses, Luftmatratzen aufgebaut und das an Leute verkauft. Und dann haben sie diese ganze Erfahrung schön gemacht. Ne? Hier könnt ihr frühstücken gehen, dies und jenes. Der hatte also ein Geheimnis, dass Leute sowas mögen, das wir nicht hätten. Wenn du mich gefragt hättest, sag ich, bei jemand anderem auf der Luftmatratze schlafen? Ne? Aber
auch, glaube ich, eine Kritik am Anfang. Wieso soll ich mein Badezimmer und mein Schlafzimmer ins Netz posten, damit Fremde dann sagen, sie wollen da leben?
Ja,
aber er hatte das Geheimnis.
Das hat er sich so erarbeitet, ne, mit dieser Erfahrung. Und der wusste einfach, nee, es gibt viele Leute, die haben ganz anderes Budget als ne, Hotelzimmer. Ne? Es gibt viele junge Leute, die finden das cool, in einer Nachbarschaft zu wohnen, anstatt von im Midtown, im Westen. Nichts gegen das Westen.
Dass der vor dir saß, hast du das...
Nee, das ist ein Beispiel, dass der Gründer und die Idee zusammenpassen, wie die Hand und Handschuh. Ne?
Ja, ich verstehe.
Also er weiß mehr über diese ganze Sache, als wir wissen. Wir haben in jemanden investiert, Der ist heute General Partner bei der Firma. Der heißt Martin Casado. Der hat bei der NSA, National Security Agency, das Netzwerk gesichert und gemanagt. Der weiß mehr über Netzwerke und Security als normaler Otto-Normalverbraucher. Und der hatte die Idee, dass, hey, vielleicht können wir die Hardware von der Software trennen, genau wie wir das bei den Servers gemacht haben, wie VMware, ne, die hatten Virtual Machines und dann konntest du die Hardware rein und raus wechseln ohne Probleme. Und die Netzwerkprotokolle, die waren in die Hardware eingebacken. Und er hatte seine Theorie, dass man das, was man für VMware gemacht hat, für Netzwerke machen kann. Und wir haben uns den angeguckt und gesagt, die Idee wissen wir nicht. Ist für uns sehr schwer, eine Idee zu erwägen, besser als der Gründer. Ne? Der weiß einfach mehr über das Problem. Wenn er nicht mehr weiß, dann ist es eh ein schlechter Deal. Ne? Aber wie gesagt, wenn das funktioniert, ist Martin derjenige, der das machen kann. Der hat die Firma für über 1 Milliarde verkauft, glaube ich, 2 Jahre später. Und die hatten 5 Kunden oder sowas. Ne? Aber die Idee war so wichtig, dass Cisco das haben musste. Wenn Cisco das nicht hat, dann gibt es Cisco nicht mehr. Ne?
Und wie gehst du als Frau damit um, dass unglaublich oft die Tür aufgeht und es kommt ein neuer Tad, Chad oder Jack, White Dude rein mit seinem Fleece Jacket und er hat ein MBA in der Tasche und er hat ein cooles AI.
MBA ist kein Feature in unserem Geschäft. Wir suchen nach Technikern. Guck, ich habe da oft und lange drüber nachgedacht. Ich würde gerne mehr Frauen sehen. Es gibt einfach, und ihr könnt mich alle attackieren, liebes Publikum, es gibt einfach mehr Dudes, die into Tech sind und into Programmieren. Und da gibt's einfach mehr. Now, ich muss sagen, Stanford hat inzwischen, ich glaube, fast so viele Frauen, oder zumindest in dieser Phase, wo das heiße Thema war, hatten die so viele Frauen wie Männer. Ich glaube, es gibt einfach weniger Frauen, die sich für sowas interessieren. Frauen sind Klischees, aber es gibt Klischees, also im Grunde, die sind kollaborativer, die arbeiten gerne in Teams und Coders, die arbeiten gerne mitten in der Nacht und alleine und die gehen in so ein Rabbit Hole und dies und jenes. Ist einfach ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Was ich wohl sagen muss, die Gründerinnen, die zur Tür haben, ich habe immer versucht, in den Meetings zu sein, weil jede Frau weiß, wie es ist, immer nur die Einzige. Es wird alt und langweilig. Und wir haben in Firmen investiert mit Gründerinnen, die gesagt haben, das war sehr erfrischend, dass ich nicht alleine war. Und so, von daher ist nicht, dass sowas, dass es kein Problem existiert. Aber es ist, glaube ich, die Zahlen werden nie gleich sein. Ist einfach so.
Hast du deiner Tochter da auch ein bisschen, also ein Advice gegeben? Hast du ihr irgendwie gesagt?
Meine Tochter hat, glaube ich, so einen kleinen MBA umsonst gekriegt, einfach weil sie immer zugehört hat, hat oft diese ganzen Arbeitsgeschichten gehört, was mit Meetings und dies und jenes. Manchmal sagt sie, Mama, darf ich deine E-Mails beantworten, als im Auto saßen. Also hat sie viel mitgelernt und sie hat entschieden, Bioengineering zu studieren, weil sie, glaube ich, im Tech-Bereich tätig sein möchte. Aber sie ist auch kein Coder. Sie will nicht da, sie hat Programmierunterricht gemacht, dies und das interessiert sie einfach nicht.
Bioengineering, das ist was?
Das Ingenieurwesen von Biologie. Von daher kann man entweder in so eine Biotech-Firma gehen oder man kann vielleicht auch Arzt werden oder sonst irgendwas. Also sie möchte schon im Tech-Bereich tätig sein und der einzige Ratschlag, den ich hatte, ist, wenn du im Tech-Bereich tätig sein willst, ist es besser, je näher du am Produkt dran bist. Du hast mehr Karrieremöglichkeiten, ob du Marketing machst oder dies oder jenes. Wenn du am Produkt machst, kriegst du einfach mehr Respekt.
Über Tech wird heute mehr berichtet und geredet, glaube ich, seit Jese in unserer Lebenszeit. Was würdest du sagen, ist das größte Missverständnis über diese Welt, in der du dich seit Jahren bewegst?
Ach, da gibt es wirklich eine lange Liste. Ein Missverständnis ist, glaube ich, dass Leute eine neue Technologie angucken und ganz schnell, sofort entscheiden wollen, ob das gut oder schlecht ist. Und da würde ich sagen, eine neue Technologie ist im Grunde genommen wie Feuer. Feuer ist klasse. Man kann kochen. Feuer hat die Welt verändert. Wenn ich deine Wohnung abfackel, genau, vielen Dank, dann ist das ein Verbrechen. Ne? Das Problem ist nicht die Technologie. Das Problem ist die Menschheit. Wir müssen immer lernen, wie man mit solchen Sachen umgeht, wie man sie konsumiert, wie man sie verantwortungsbewusst benutzt, wie man sie verkauft, all so ein Zeug. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt erst 20 Jahre in der Internetwelt tätig. Und wenn du dich an diese Gutenberg-Geschichte, ne, die Buchdruckerei, ne, das hat, glaube ich, 300 Jahre lang Krieg gekostet, ne? Ne? Die ganzen Bücher, dies und jenes, das es war. Wir sind in so einer anderen Variante von dem Thema. Und es wird so viel gestritten, so viel dies und, ne? ChatGPT hat mein Kind ermordet, all so ein Kram. Wir müssen als Menschheit lernen, wie man mit diesen Produkten umgeht, wie man sie konsumiert, wie man darüber nachdenkt. Die Produkte sind neutral. Das ist, glaube ich, das größte Missverständnis.
Ich glaube, was aus Deutschland raus halt auch schwierig zu verstehen ist, ist der Reichtum und die Macht, die sich angehäuft hat, um wenige Menschen herum. Dazu gehören auch Marc Andreessen und Ben Horowitz, die auch Milliardäre geworden sind. Und ich habe Jerry Seinfeld, war mal bei Barack Obama im Weißen Haus in seiner, der hat ja so eine kleine Comedy-Serie, Comedians in Cars Getting Coffee. Und er saß mit Barack Obama in der Kantine vom Weißen Haus, fand ich eine coole Idee. Und da hat er ihm eine Frage gestellt, die fand ich so großartig. Wie viele von den Staatschefs, die du triffst auf einer Daily Basis, sind eigentlich completely nuts? Und ich sag dir jetzt die Antwort erstmal nicht.
Ehrlich beantwortet, glaube ich nicht.
Er hat ein bisschen nachgedacht. Und er hat dann was gesagt. Aber ich wollte dich eigentlich dasselbe fragen, weil du hast sie alle kennengelernt. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, das Mark Zuckerberg.
Du musst sie doch kennengelernt, nicht alle.
Donald Trump?
Nein.
Nicht? Okay. Nee. Du hast viele davon getroffen.
Mhm, ja.
Wie viele von denen sind completely nuts? Von diesen Menschen, die wir heute, um die wir uns jeden Tag heute kümmern, weil wir ihre Services benutzen und nicht mehr.
Lass mich dich fragen, definiere nuts.
Like, was Menschen, meinst du damit? Die vielleicht über ihre Macht und auch über ihren Einfluss, vielleicht auch über ihr Vermögen ein bisschen den Bezug zu dem verloren haben, was den Rest der Menschheit beschäftigt.
Also jemand, der eine Firma anfängt, die die Welt verändern will. Ich glaube, wir haben so eine komische Erwartungshaltung. Wir möchten, dass Elon Musk Raketen baut, die man recyceln kann, by the way, und parken, wo man möchte. Ne? Like, alles Mögliche. Und ne, ein elektrisches Auto wieder cool macht, dies und jenes. Jemand, der sowas macht, da kann man nicht erwarten, dass die in allen anderen Arten ganz normal sind. Das ist, sonst würde jeder sowas machen. Ne? Die sind, ob du das nuts nennen willst oder ungewöhnlich oder die haben ein unnormales Selbstvertrauen. Man macht sowas nicht, wenn man nicht mehrere Portionen Courage hat, die ein Otto normaler Verbraucher einfach nicht hat. Das ist einfach so. Die sind nicht normal im konformistischen Sinne. Und deswegen finde ich, hat Deutschland so ein Problem mit dieser Tech-Szene, weil, kennst du den Ausdruck, das ist ein bisschen kleiner Umweg, the tall puppy syndrome?
The tall puppy syndrome.
Puppy, like wie ein Klatschmohn.
Ah, das große Klatschmohn-Syndrom, nein.
Das ist ein Konzept in der englischen Sprache, das heißt, dass es ein Problem ist, wenn man die größere Pflanze abmähen will, damit alle gleich sind. Das gibt's in Deutschland nicht. In Deutschland wird das nicht als
Problem empfunden, sondern es wird abgemäht.
Ja, in Deutschland haben wir Ausdrücke wie Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Es ist so viel mehr auf wie sagt man das?
Naja, wir versuchen halt in der Gesellschaft...
Alles konform zu sein. Man will reinpassen, man soll nicht rausstecken. Nee, man darf nicht zu ungewöhnlich sein, dies und jenes. Ne? Und in so einer konformen Welt ist einfach schwierig, die Unnormalen anzufeuern.
Um weniger Extreme zuzulassen, nach oben und nach unten.
Genau. Deswegen finde ich, das ist eine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Mittelstand ist okay. Aber diese riesen Sachen, die sind kulturell... werden die, glaube ich, in Frage gestellt. Ne?
Also Barack Obama hat auf die Frage geantwortet, how many of them are completely less, more than you think. Ist natürlich ein Kokettieren, weil er hat keinen Namen genannt.
Das
aber
ist eine glib Antwort.
Dass wir gerade einen Präsidenten erleben und auch eine Tech-Industrie, die sich einander annähern, wie wir das, glaube ich, nie gedacht hätten. Oder zumindest habe ich das so erlebt in den letzten Monaten, dass ich mir dachte, wow, es gibt plötzlich eine ganz andere Koalition, die es vorher nicht gab.
Ja, wir hatten eine Koalition, mit der Demokratischen Partei über ein paar Jahrzehnte. Also der Deal war...
Auch deine Geschäftspartner. Ne?
Ja,
ja,
die haben für
viel
Demokraten...
Gespendet.
Ja, gespendet, die haben für Demokraten gewählt. Ne? Mhm. Obama, Clinton,
ja.
Ne? Die ganze Sache. Ne? Die Koalition hat uns verlassen. Und das ist wirklich auf die beiden Regierungen reduziert. Also Clinton war klasse, Obama war klasse. Der Deal war immer, ihr gebt uns Arbeitsplätze, ihr könnt reich werden, ist alles okay. Ne? Wir sind pro Internet. Obama, die ganze Presse hat gesagt, ne, wie toll Obama das Internet benutzt hatte. Und das war eine gute Sache. dann hat Trump sie benutzt und dann war es keine gute Sache mehr. Ne? Aber die beiden Regierungen und diese Agencies, ne? SEC, FTC, like die haben uns verlassen im Grunde genommen. Ne? Also die haben im Grunde genommen erklärt, like, Tech ist schlecht, wir wollen eigentlich nichts zu tun haben, Tech ist schlecht, wir wollen es regulieren, dies und jenes. Und da diese Agenturen und das Weiße Haus wirklich existenziell wichtig sein können, wenn sie dir spinnefeind sind oder freundlich sind, macht das einen Riesenunterschied. So ist also, ich glaube, einiges der Tech-Welt an der Westküste hat dann gesagt, okay, weißt du was, wir probieren, ob Trump besser ist als die andere Administration. Und bis jetzt scheint das der Fall zu sein. Ne?
Also ich habe gerade gesehen.
Ich will auch sagen, ja. Es wird in der Presse sind so ein ganz flaches Image. Ne? Die meisten, ich würde mal sagen 90% plus aller Leute in Silicon Valley sind immer noch Demokraten und sind entsetzt, dass einige gesagt haben, weil Trump ist besser, was Tech angeht. Nicht besser überall, aber was Tech angeht, ist der besser.
Aber deine beiden Geschäftspartner haben doch auch Trump gesagt, supported.
Ja, aber die sind in der Minderheit, was die Tech-Welt angeht.
Wie gehst du damit um? Also redest du mit den beiden darüber oder streitet ihr euch da sogar? Oder?
Ich
strike me as a mager.
Nee, seit der ersten Trump-Wahl habe ich rausgefunden, okay, die normalen Medien haben keine Ahnung oder sie haben einfach nur eine Agenda. Also die sind mehr Propaganda als Nachrichten.
In den USA.
Alle wussten, dass Hillary gewinnen würde. Alle. Ne? Also es gab nicht einen, der sagte, okay, das ist vielleicht nicht so ganz sicher. Ne? Und da habe ich entschieden, okay, die Medien, denen kannst du nicht glauben. Man muss seine eigene Mediendiät entwickeln. Man kann nicht einfach zwei Zeitungen lesen und zufrieden sein. Ne? Und das andere, was ich gelernt habe aus der ersten Wahl, ist, ich verstehe nicht, wie andere Leute über solche Sachen nachdenken. Und ich kann nicht einfach erklären, dass 50% aller Amerikaner einfach dumm sind. Oder was weiß ich, was für ein Label da auch nennt. Und dann habe ich gelesen, dies und jenes. Okay, wie denkt ein normaler Trump-Wähler, der kein Nazi ist oder Rassist oder sowas? Das ist alles total überzogen, finde ich. Natürlich gibt's in jeder.
Ja.
Jeder.
In Variante. Deutschland auch.
Aber okay, wie denken die über die Welt nach? Ne? Und dann ist mir einiges klar geworden. Und von daher habe ich habe eine Regel, ich streite mich gern mit Leuten. Ich denke gerne, ich habe gerne eine Meinung, aber bin ihr nicht verhaftet. Ja. Ich muss da nicht so angattern. Vor allen Dingen, ich mache immer mich über meine amerikanischen Freunde lustig, die total Demokraten sind und total Republikaner. Alle 10 Jahre tauschen die ihre Meinungen aus. Ne? Die Demokraten waren total anti-Immigration und dann hat Trump irgendwas über Immigration gesagt, ja, yes, okay, wir lassen sie alle rein, ne? Total freundlich. Das ist so lustig. Ne? Und jemand, der jahrzehntelang immer dieselbe Partei wählt, wenn die ihre Meinungen austauschen, das ist für mich nicht glaubwürdig.
Ja, jetzt gerade ändert sich ja wahnsinnig viel. Wie geht's dir damit? Also du bist ja sicher, wenn du nach Deutschland kommst, kriegst du ja sicher auch die Fragen zu hören, was macht ihr da drüben, was soll das, also wie geht's dir damit, was
ja,
sagst
guck
du?
Mal, wenn ich hier bin und ich sehe den Bericht über Deutschland auf 60 Minutes, dass die Leute verhaften, weil sie irgendjemanden Penis nennen, ne, dann denke ich auch, Deutschland ist total beknackt. Also Deutschland hat total...
Was ist das für ein Bericht?
60, kennst du die Show, ja, 60 ja. Minutes? Die hatten einen Bericht über Deutschland, dass Leute verhaftet wurden, weil da war ein Typ, der hat jemanden Politiker Penis genannt, okay. Im Internet. Der ist verhaftet worden.
Okay.
Und du kannst dir vorstellen, in Amerika, wo wir wirklich Free Speech haben und das beibehalten wollen für uns, sagt was? Aber deswegen fahre ich ja nicht nach Deutschland und denke, jeder ist bekloppt. Ne? Und meine Familie, die ich jetzt gerade erst besucht habe, die sind alle zu Besuch gewesen. Die wissen einfach, okay, Trump ist Trump, die Medien sind die Medien. Da wohnen ganz viele, ganz normale Leute.
Und du glaubst auch nicht, dass das Land sozusagen sich irgendwie dramatisch verändern wird, verschlechtern wird in seinem Zustand, weil vieles von dem, was gerade passiert, ist ja noch nie da gewesen als Veränderung. Das ist ja ganz, ganz viel auf einmal.
Ja, aber guck mal.
Und ihr braucht ja in Tech auch, ihr braucht Leute, ihr braucht Talent, ihr braucht Visas, ihr braucht Ideen, ihr braucht diesen Magneten. Der Magnet muss funktionieren, sonst kommen die besten Ideen und Leute nicht mehr dahin.
Yep.
Und der Magnet wird ja gerade, da wird gerade dran geraspelt.
Da bin ich mal gespannt, was solche Fragen angeht. Kryptos ist klasse, für AI ist klasse, für Immigranten ist noch eine Frage, ne? Obwohl jetzt hat er 600.000 chinesische Studenten reingelassen, ist alles noch fraglich. Aber ich bin nicht so besorgt wie viele andere, weil ich auch denke, die Alternativen sind eigentlich nicht so da. Ich kann immer noch nicht in Deutschland machen, was ich will. Ich kann in Deutschland nicht Geld eintreiben, ohne einen Notar in Person zu besuchen. DocuSign machen die nicht.
Ach so, du meinst für neue Ideen und
ja, wenn ich ein Unternehmer sein will, wo soll ich denn hin? Nach China? Nach Russland?
Wo sind die Alternativen eigentlich?
Ja, das heißt nicht, dass wir es uns bequem machen sollen. Ne? Und es gibt viele offene Themen, die müssen ausgestritten werden, dies und jenes. Aber als Magnet für Unternehmer, glaube ich, gibt es eigentlich zurzeit keine bessere Alternative. Mhm. Wenn ich jetzt Deutschland oder Frankreich oder sonst wer oder Polen wäre, dann muss ich sagen, hey, wir haben dann gerade eine kleine Öffnung. Ne? Warum kündigen wir nicht an? Ne? Hier sind unsere besten 10 Unis. Wer diese Noten hat, kommt.
Es ist 11 Uhr, darf ich dir noch zwei Fragen stellen?
Ja, oder? Zwei kurze.
Okay. Es gibt ja immer wieder auch die Diskussion, dass vielleicht jemand aus der Tech-Welt Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin werden könnte. Also Mark Cuban ist nur ein Beispiel. Wie stehst du dazu? Würdest du das jemanden von den vor allem Guys zutrauen? Oder würdest du vielleicht sogar gerne jemanden sehen, der sich dafür bewirbt?
Ich würde mal sagen, das hat für mich nichts damit zu tun, aus welcher Branche die sind. Ne?
Aber die kennst du halt, deswegen
meine
ich.
Ich muss schon sagen, wir haben fast nur Präsidenten gehabt, die Anwälte sind. Und wir haben fast nur Präsidenten gehabt, die eigentlich von Wirtschaft null Ahnung haben. Wir haben noch nie einen Ökonom als Präsidenten gehabt. Aber am Anfang, unsere Founding Fathers waren klasse, aber wir haben schon jahrelang Anwälte als Präsidenten und Leute, die nur in Government gearbeitet haben oder die irgendwie Präsident von irgendeinem Parteiclub waren. Die so
ich ja eigentlich auch für einen.
Und ich weiß sagen, ich würde gerne mal eine Alternative sehen.
Würdest du es jemandem von denen, die du persönlich kennst, zutrauen? Also Mark Zuckerberg hat ja zum Beispiel einen zäsarischen Haarschnitt, aber ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt in dem Job sehen würde. Mark Cuban wird immer wieder gehandelt, aber er sagt immer wieder, er will das seiner Familie nicht zutrauen.
Ich glaube, er hat so ein bisschen, wäre vielleicht versucht, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht, aber wenn du so erfolgreich bist und du kannst so viel bauen, du hast so viel Freiraum, dann ständig nur der Populärste sein zu wollen, ich weiß nicht, wie interessant das ist, ne? Ich würde nie Politiker sein wollen. Mein, guck dir Veep an. Kennst du die Fernseh?
Ach so, ja.
Veep?
Julia Louis-Dreyfus.
Ja, wenn du das anguckst, dann so, ah. Oder da gibt's eine gute Sendung, die heißt The Thick of It. Die ist Englisch. Das sind, glaube ich, nur 4 Stunden lang Episoden. Die ist klasse, klasse, klasse. Die ist, glaube ich, nach dem Pressesprecher von Tony Blair gemodelt worden. Die ist super. Und die hat diesen englischen, ironischen Sinn.
Das wäre auch meine vorletzte Frage. Du bist ja Storytelling-Master. Gibt es eine Story, die dich gerade sehr fasziniert, die dich gerade anpackt? Egal von, ob es vielleicht ein Unternehmen ist oder eine Person, die dir über den Weg gelaufen ist, wo du sagst, boah, da sehe ich Zukunft, da sehe ich was auf uns zukommt, von denen die meisten Menschen vielleicht noch gar nicht so viel wissen.
Nee, ich glaube, also AI ist der Riesendurchbruch und ich glaube, wer noch nicht von AI gehört hat, nee.
In welcher Hinsicht fasziniert dich das?
Oh, in jeder Hinsicht. Wenn man irgendwie sagt, okay, es ist ein Riesenschritt vorwärts und dann finden wir raus, okay, was machen wir jetzt damit? Mobile war so eine Sache, ne? Als wir GPS hatten, da konnte das der Airbnb erfinden oder Uber oder sonst irgendwas. Ein AI ist ein massiver Schritt nach vorne. Und jetzt müssen wir also systematisch, das ist wie ein Hügel, jetzt müssen wir systematisch auf diesen Hügel raufklettern und gucken, was können wir damit machen, was können wir damit machen. Ne? Können wir endlich mal diese Krebsgeschichte ändern, ne? Die immer noch, wir arbeiten an Krebsforschung schon ewig lange dran, können wir jetzt endlich wirklich echten Fortschritt machen. Ne? Das ist ein Riesenthema. Also das ist wie so ein Riesenberg. Ne? Und da drin sind mehrere Hügel, Felsen, dies und jenes. Und die Unternehmer, die wir investieren und andere, ne? Die sind jetzt systematisch dabei zu sagen, okay, was können wir damit machen in dem Bereich? Was können wir machen, was wir überhaupt noch nie konnten? Ne?
Eigentlich das neue Internet, kann man so sagen.
Ja, es ist im Grunde genommen eine viel bessere Version vom Internet.
Und wo siehst du deine eigene Zukunft? Du hast mir, bevor die Mikros angegangen sind, erzählt, dass du deinen Green Card zuliebe den deutschen Pass abgegeben hast und dir den zurückerkämpft hast. Du hast wieder beide. Du bist also ein German-American on paper.
Ja.
Wo siehst du deine Zukunft? Irgendwo im westlichsten Zipfel von Deutschland oder eher im westlichsten Zipfel der USA?
Gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen überall. Ich bin nach der Pandemie sind wir alle in dieser glücklichen, also nicht alle, aber viele von uns sind in dieser Lage, wo man eigentlich von überall arbeiten kann. Und das, glaube ich, werde ich voll ausnutzen.
Was wirst du denn arbeiten?
Keine Ahnung. Ich werde es rausfinden. Das ist ein neues Kapitel.
Kann man sich bei dir melden, wenn man
natürlich.
Lust
natürlich.
Hat. Hast du Lust?
Melde dich bitte nicht oder melden Sie sich bitte nicht, wenn Sie mir denselben Job anbieten wollen. Den habe ich gemacht. Ich möchte nicht Sachen zweimal
machen.
Nie
mehr PR?
Nee, das heißt nicht, dass ich nie mehr PR anfasse, aber ne, irgendwie ein Job in einer VC-Firma, der gleiche Job ist wie jetzt. Ne? Also müsste schon eine andere Stelle sein. Ich gehe nicht und fange nochmal eine neue Marketing-Firma an. Ne? Das habe ich alles gemacht.
Ein Podcast finde ich toll.
Podcast, okay. Ja. Ist es eigentlich Pflicht, einen Podcast zu haben?
Ich glaube schon.
Also dieser macht auf jeden Fall Spaß. Du machst deine Sache gut.
Danke dir, Margit, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wir geben am Ende immer noch einmal ab an den Gast, weil manchmal gibt es noch Dinge, die vielleicht hängen geblieben, liegen geblieben sind. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist?
Ich würde mal sagen, an das europäische oder deutsche Publikum, ich würde mal sagen, ja, macht mit, steig ein, macht die Zukunft passiert. Es passiert besser, wenn du mitmachst und so helfst, die zu formen. Ne? Also macht mit, ne? Guck nicht mit verschränkten Armen und Skepsis und AI und was passiert und KI dies und jenes und KI halluziniert und da sind noch diese Probleme. Macht mit, das sind alle Sachen, die wir verbessern können und wo ihr mitmachen könnt, wo ihr Arbeitskräfte, wo ihr Arbeitsstellen kreieren könnt, wo ihr mitmachen sollt, wo ihr Geld verdienen könnt. Es ist einfach eine Riesenaufforderung, dabei zu sein.
Sagt Margit Wenmachers, unsere Gästin heute bei Wunderbar Together. Margit, ganz, ganz lieben Dank und jetzt ganz viel Erfolg beim Umzug deiner Tochter.
Ich brauche vielen Dank.
Aus Soho in den mittleren Westen.
Ist zurzeit unser größtes Problem. Von daher glaube ich,
wie viele Koffer?
Unklar. TBD. Muss noch entschieden werden.
Okay, gute Fahrt.
Vielen Dank, Felix. Hat Spaß gemacht.